Für Frieden und Sozialismus bin ich immer bereit.
Steady Kohle!
Kleines Update an dieser Stelle. Hallo und herzlich willkommen zu Oben hat's Marder, der Podcast zur, wie heißt die Tierfamilie?
Marder.
Nee, eins drüber. Kleinraubtiervergiftung ist, glaube ich, das Thema unseres Podcasts, den ihr mittlerweile in Folge 21 hört. Mein Name ist Monoxid, mir gegenüber sitzt Herr Erdgeist, guten Tag.
Hallo lieber Monoxid, hallo lieber Hörer.
Innen. Ich bin fertig.
Mit was?
Ich weiß nicht. Naja, also einerseits bin ich ein bisschen überfordert davon, mit welcher Vehemenz du das 7 Folgen dieses Jahr ernst nimmst. Das setzt mich ein bisschen unter Stress. Ich fühle mich ausgebeutet, ist das falsche Wort. Denn dann müsste irgendjemand Profit von dieser ganzen Geschichte machen, was ja nicht passiert. Aber es ist schon viel. Ich weiß nicht, ob das sozusagen, ob wir den armen Gehirnen unserer HörerInnen das zutrauen können.
Zumuten, meinst du?
Auch das.
Und du kannst auch Bescheid sagen, dann kann ich versuchen, die Frequenz wieder zu reduzieren und dich nicht so häufig zu...
Das ist ja auch nicht richtig. Man macht es ja immer falsch. Das heißt, ich werde auch am Anfang einer Sendung immer meckern und überfordert sein. Von daher ist schon okay.
Dann könntest du gleich so einen Einspieler vorbereiten für die nächsten paar Sendungen.
Nö, das ist schon, das kann man ja, also das Ventilieren und Ranten hilft ja auch.
Ventilieren wäre ganz praktisch.
Also wir sind auch die Sendung derer, die es wahrscheinlich für immer so machen werden, obwohl es schon lange anders geplant ist. Also sowohl ein Update für den Song ist ja schon längst, also ein Bedarf besteht, auch das neue Blog aufzusetzen, hakt an mir. Also hier sind wir wieder.
Brauchst du da von mir noch irgendwas?
Bestimmt. Also mein Verdacht ist, du hast alles schon geliefert, ich habe es aber wieder vergessen oder verschmissen und deswegen werde ich wahrscheinlich noch was von dir brauchen.
Ich wollte eigentlich jetzt nur gerade hier schwarz auf weiß, heißt gar nicht schwarz auf weiß, wenn man redet, unterzeugen sozusagen. Du
wolltest das mit Nadel in die Wachsrolle gekratzt haben.
Ja.
Okay. Wie ist es so?
Es war warm.
Ja. Das ist also, wenn es heute alles ein bisschen langsamer und leiser ist als sonst, liegt es daran, dass die Klimakatastrophe in vollem Gang ist. 27 Grad, sagt es gerade, ich fühle sich an wie 35. Ja. Auch davon bin ich, also letztlich bin ich überfordert. Hallo, mein Name ist Markus Richter, ich bin überfordert.
War das jetzt der neue Sendungsstart, weil du den ersten nicht so mochtest? Oder?
Nö, ich wollte das nur nochmal, falls das Missverständnis noch da ist.
Schon ziemlich viel Metergeblabbel. Wie geht's?
Ja, aber ich hab gehört, das macht man jetzt so.
Du meinst, das ist auch eine Kunstform, einfach die Lebenszeit der Hörerinnen noch so ein bisschen. Die hören uns eh in zweieinhalbfacher Geschwindigkeit.
Erstens das. Zweitens habe ich das Gefühl, weil man so in so einer Podcast-Queue auftaucht, dann braucht es eh so, weiß ich nicht, so 5 Minuten. Also, oder andersrum. Ich habe neulich einen sehr aufwendig produzierten Podcast gehört. Und war dann so, worum geht's eigentlich? Was ist hier los? Und als mir das gesagt wurde, war es bei 5 Minuten 28. Und dann war ich natürlich erst in so einer klassischen Radiomenschen Ansprechhaltung, dass du dachte, Mentalität wollte ich sagen, dass du dachte, ja, das hätte man ganz anders machen müssen, was macht ihr da, das ist doch totaler Quatsch und so weiter und so weiter. Und dann dachte ich so, nee, vielleicht ist das der Moment, wo du gerade zum alten Mann wirst, ne? Und die Entwicklung sozusagen, es hat sich alles also weiterentwickelt, so nur du bist noch bei deinen Mustern aus den frühen 70er Jahren und deswegen ist jetzt meine Vermutung, Podcasts machen in den ersten 5 Minuten so eine Art emotionales Teppichlegen, um die Leute darauf vorzubereiten, was jetzt passiert, ohne wirklich darüber zu sprechen, was jetzt passiert, aber so stimmungsmäßig schon mal da zu sein.
Da kann man dann schon mal auch die Wäsche zum Bügeln bereit hinlegen. Und dann hat man für die nächste Dreiviertelstunde noch was zu tun und muss nicht loslaufen mitten, wenn schon ein Thema besprochen wird.
Genau. Ja, mehr so ungefähr. ich mir das vorgestellt.
Verstehst du? Kannst du gleich als Weiterbildung mit verbuchen.
Ja, gute Idee, gute Idee. So, jetzt sind es 5 Minuten. Erdgeist, du hast erzählt, dass du neue Freunde hast, neue Freunde aus Zentralchina, und du hast angedeutet, dass es sich für mich lohnen könnte, wenn ich vorher nicht weiß, worum das geht, wenn du das sagst, weil du den größeren Teil der geneigten HörerInnenschaft mit daran teilhaben möchtest, wie ich mir, wenn ich es richtig verstanden habe, vor die Stirn schlage, während du folgende Geschichte erzählst.
Ich will gerne explorativ.
Ja. Also Was? Neue Freunde. Wo hast du neue Freunde
bekommen? Habe ich eine Mail bekommen in Chinesisch, mit aber nur einem Wort drin, das mich dann davon abgehalten hat, diese Mail sofort in den Spam zu sortieren.
Aha.
Du weißt, dass ich Software geschrieben habe, die auch bei The Pirate Bay eine Weile schon läuft. So ein Werkzeug, mit dem File-Sharing-Netzwerke funktionieren. Die Serverkomponente davon, dass sich Leute, die BitTorrent machen wollen, dass die sich, egal wo sie auf der Welt sind, untereinander finden. Hast du schon mal was gehört?
Ja, also das ist eins von den Dingen, ne, so wie andere Sachen, Quantentheorie zum Beispiel oder komplexe Kryptographie, die ich immer verstehe in dem Moment, wo es mir erklärt wird, dann sofort wieder vergesse.
Der Teil mit dem Tracker ist eigentlich ganz einfach. Damit dein Computer einen anderen Computer findet, sagt dir bei einem Server im Internet Bescheid und sagt, Tachchen, für diesen Torrent bin ich unter dieser IP-Adresse und diesem Port erreichbar. Speicher das mal weg und reich mir mal bitte sowas wie vielleicht 100 andere, die vorher schon vorbeigekommen sind, raus, damit ich die erreichen kann. Mhm. Das ist eigentlich alles, was so ein Tracker macht.
So eine Art dynamisches Telefonbuch.
Dynamisches Telefonbuch, und nach 45 Minuten fällt man üblicherweise wieder aus diesem Telefonbuch raus, wenn man nicht nochmal hingeht und sagt, ich bin
immer noch da.
Ja.
Okay.
Das ist so ziemlich alles, und das habe ich vor 15 Jahren einmal in hocheffizient in einer sehr systemnahen Programmiersprache runtergeschrieben. Ist dann notorisch.
Was, wenn du 2024 systemnah sagst, ist das dann Assembler, Binärcode oder ist
Ja, das ist ja ein wenig aus der Mode gefallen, aber ist die schnellste Lösung am Markt, benutzt sehr wenig Ressourcen und lupperte so vor sich hin über die letzten Jahre, hat irgendwie hier und da einen kleinen, irgendwann sind diese IPv6-Adressen dazugekommen, die nicht so richtig ins Modell gepasst haben. Deswegen habe ich dann so ein bisschen halbherzig eine Integration auf IPv6-Adressen gebastelt.
Was man hört, ich muss gerade an dieses XKCD-Bild denken, weißt du, so ein kleiner Maintainer in Nebraska macht dieses Ding, wo so dann alles
Software. Genau.
Man hört natürlich total gerne, also Kern der Software, die für Torrent-File-Sharing ist, da ist halbherzig IPv6-Report. Ja, okay.
So, und jetzt hat es dann irgendwann The Pirate Bay übernommen, weil die schnellere Lösung im Vergleich zu dem, was wir da vorher hatten.
Warte, jetzt?
Nee, das war schon, keine Ahnung, 2008, 19, nee, ich weiß nicht mehr.
Also schon eine Weile her.
Ja, also 11. Jetzt haben langsam in Zentralchina ein paar, sagen wir, Interessierte an dedizierter Jugendkultur, nämlich japanische Mangas. Es gibt so eine Nischengruppe und die wollen diese Filme gucken, aber kommen da auch nicht so richtig ran wegen Great Fireball und tauschen die jetzt untereinander in China über dieses BitTorrent-Protokoll. Und wenn du so eine Nischenrandgruppe von ein paar wenigen unwichtigen Nerds hast, ist es plötzlich, weil China sind das halt mehrere Millionen. Das heißt, jede Randgruppe ist plötzlich auch gleich viel. Also hatten die Skalenprobleme gehabt und konnten eben nicht auf einen USB-Stick tauschen und auch nicht mal schnell irgendwo bei irgendwelchen Cloud-Lösungen was hochladen, und haben dann so vor 5 Jahren BitTorrent auch entdeckt, um dann, ne, innerhalb der Firewall von China funktioniert das alles. Und
also das heißt, die müssten dann aber auch so einen Tracker-Server inside
präzise
The Great Chinese Firewall betreiben.
Jetzt kommt das Problem, dass die alle nicht so gut Englisch sprechen.
Mhm.
Und die Dokumentation dieser Software liegt da mit dabei. Ich finde, die ist ganz gut, aber in Englisch. Und damit diese eine ursprüngliche Gruppe, die dort die ersten paar Dinge betrieben hat, das dann maintainen können, haben sie normalerweise würde man sowas als Hostile Fork bezeichnen, also sich das Open Source Projekt von irgendjemand anders zu nehmen und nochmal auf GitHub als eigenes Projekt aufzuziehen. Aber sie haben einfach den Source Code genommen und haben dann chinesische Dokumentation inklusive der Dependency, die da nochmal dranhängt, auf GitHub veröffentlicht. Wie schön viel chinesischer Text.
Dependencies heißt
Abhängigkeiten.
Programmiert. Also Code von anderen Projekten, der da verwendet wird.
Genau, das ist eine Bibliothek, die macht das ganz, ganz, ganz schnell. Also ich bearbeite sowas wie fast 100.000 Verbindungen pro Sekunde in HTTP, was man nicht eben mal so macht. Da braucht man auch noch ein bisschen Hilfe von einer Bibliothek, die unten drunter dieses ganze TCP, was da unten ist, so die Handshakes rechtzeitig zu antworten, rechtzeitig die Verbindung, bei denen nichts passiert, wieder abzuräumen, dass sich das nicht stapelt. Also was willst du alles nicht zu Fuß machen? Und da habe ich eine effiziente Bibliothek mit benutzt und die ist aber gleich mit in diesem GitHub-Projekt gebundelt worden. Mhm. Und auch soweit so gut.
In dem geforkten.
Ja, genau. Mhm. Soweit so gut, haben sie eine Weile betrieben. Und irgendwann haben sie einen Bug gefunden, der auch ganz absurd ist. Man kann sich nämlich bei diesem Tracker auch Statistiken abholen, wie viele Peers, also wie viele Leute da an diesem File-Sharing für jeweils einen Torrent teilhaben wollen, wie viele insgesamt auf dem Tracker drauf sind, wie viele Verbindungen pro Sekunde der macht, so lauter Statistiken. Und eine von denen ist, gib mir mal die 100 am meisten getauschten Torrents. Das ist ein ziemlich vergleichsweise teurer Statistik, die man da abholen kann. Und irgendjemand hat dann, statt den Endpunkt zu nehmen, wo man sagt, guten Tag, ich würde gerne File sharen, hat jemand in einen Torrent, der sehr beliebt war, einen guten Tag, ich hätte gerne diese ziemlich teure Statistik-URL eingetragen. Sodass plötzlich pro Sekunde mehrere hundert Leute sich diese teure Statistik abgeholt haben. Und damit
das habe ich noch nicht verstanden. Normalerweise geht mein Rechner hin und sagt, hier, an folgender Datei bin ich interessiert.
Das spricht über HTTP.
Ja.
Da trägst du einfach einen tracker.com/lange-announce-URL und davor schreibst du halt announce hin und sagst, ich annonciere mich mal. Mhm. Und dann statt announce kann man da irgendwie auch stats hinschreiben, um sich Statistiken abzuholen. Mhm. Und genau statt der announce URL hat jemand dann die Statistik-URL da eingetragen und plötzlich haben ganz viele Leute, die einfach nur sich da annoncieren wollten, haben dann...
Das verstehe ich nicht. Wie kommt das zustande? Weil wenn das einer bei sich macht, ist doch egal.
Ja, aber wenn dieser Torrent verteilt wird, dieser Torrent ist ja die Datei, die am Ende macht, dass man weiß, aus was das File besteht. Also Torrent ist einfach nur eine kleine Meta-Beschreibungsdatei, in der drin steht, das ist der File-Name, der besteht dann aus so vielen kleinen Häppchen, in die wir das geteilt haben. Und an diesem Tracker mit dieser URL kannst du vorbeigehen und sagen, dass du daran interessiert bist, das zu tauschen. Das ist, sowas nennt man eigentlich Torrent und ein Torrent ist um eine getorrentete Datei drumherum gebastelt. Und jemand hat dann in diesem kleinen Torrent statt die URL zum Announcen eine URL zum Statistikabholen eingetragen. Immer noch nicht klar?
Nee. Also,
wenn du
es gibt eine Datei.
Ja.
Und diese Datei hat, also am Anfang hat die jemand. Ja?
Ja.
Und dann geht der zu einem Tracker?
Nee, der macht als allererstes, er hat eine große Datei, die er gerne mit Freunden teilen wollte.
Ja.
Dann sagt er, bitte zerhackstückel mir diese Datei in viele kleine handliche Chunks, mach darauf Prüfsummen, dann mach nochmal eine große Prüfsumme über all das drüber, dann trage bitte ein paar von den Trackern ein, über die das in der Zukunft erreichbar ist, und schnür mir das in ein kleines süßes File zusammen. Dieses File verteilst du dann.
Warte mal, Tracker sind Server.
Nee, ein Tracker ist, läuft auf einem Server, aber der Tracker ist der, wo du vorbeigehst und sagst, hallo, ich würde gerne an dieser Datei teilhaben.
Also Pirate Bay ist ein Tracker.
Der ist sowohl ein Tracker als auch so ein Forum, in dem man dann diese kleinen Torrent-Files hochladen kann, um sie später wieder runterzuladen. Das ist gar nicht so kompliziert.
Doch.
Nee, es ist wie, wenn ich dir eine Visitenkarte gebe, dann gebe ich dir auch nicht mein ganzes Zuhause. Dann weißt du, wo du mich erreichst. Und ist einfach nur eine Beschreibung von meinem Zuhause, aber nicht das Zuhause selber. Und dann, wenn du da auf die Visitenkarte drauf guckst, dann weißt du, wo du hingehen musst. Und genauso ist es, wenn ich dir die Visitenkarte meines Files gebe, also diesen kleinen Torrent, dann weißt du, zu welchem Tracker du gehen musst. Und wenn du zum Tracker gegangen bist, dann kriegst du meine IP-Adresse von zu Hause und kannst dann mit mir anfangen, diese Datei zu tauschen. Und wenn noch mehr Leute ankommen, dann verbinden die sich mit mir und dem anderen und dann teilen sie auch alle Teile, die sie schon da haben. Und wenn noch einer ankommt, geht das immer schneller, weil ja schon mehr Teile auch verteilt verfügbar sind.
Aber wo an der Stelle hat dann jemand diese Statistik URL eingetragen?
Ich habe ja gesagt, wenn du ein großes File hast und dann diesen Torrent erzeugst, dann trägst du normalerweise die Adresse von dem Tracker ein. Und statt die Adresse von dem Tracker einzutragen, hat jemand die Adresse von der URL eingetragen. Wir müssen da jetzt gar nicht so weit ins Detail gehen, weil der lustige...
Nee, doch, nee, was ich nicht verstehe ist, das klingt ja für mich so, als ob der einen Fehler gemacht hat. Ja. Wieso kann sich das dann überhaupt propagieren?
Weil man mehrere Adressen von Trackern eintragen kann und offensichtlich...
Also in dem File gab es mehrere Tracker-Adressen, Adressen und eine davon war so eine Statistik-Adresse.
Genau.
Und deswegen über die anderen Tracker wurde das in Anführungszeichen normal verteilt.
Ja.
Aber jeder, der neu dazukommt, ruft einmal alle Tracker an und deswegen wurde auch immer diese Statistik-URL aufgerufen.
Genau.
Ah, okay, jetzt habe ich es verstanden.
Und da dieser Torrent sehr beliebt war da draußen, sind ganz viele Leute da vorbeigekommen und das hat sich dann akkumuliert. Die mussten dann warten, bis der Letzte mit seinen Statistiken fertig ist. Und einige haben dann die Verbindung vorher schon zugemacht und haben einen Bug getriggert, der in meiner Software drin war, was auch ein wenig unangenehm mir war, aber... So war es dann halt und dann haben die angefangen, das zu debuggen. Mhm. Und die haben das dann angefangen zu debuggen, indem sie sich dann dort ein Problem beschreiben, also so ein Issue aufgemacht haben in GitHub.
Also in deren Fork.
In deren Fork. Und dann haben sie dann angefangen, das zu begutachten aus allen Richtungen. Dann haben sie angefangen, das Binary zu nehmen und in einen Disassembler zu werfen.
Aber den Code gibt es schon.
Ja, okay. Sie haben den Source-Code, sie hätten einfach reingucken können, aber nein, weil dieser Bug am Ende dazu geführt hat, dass auf einer CPU 100% Last war, weil der die ganze Zeit in eine Schleife gekommen ist, haben sie dann versucht herauszufinden, an welcher Stelle der Code jetzt in diese teure Schleife geht und haben dann einen Disassembler benutzt. Das heißt, sie haben das Binary, das erzeugte Programm genommen, um rauszugucken, an welcher Stelle der Fehler dort sein könnte, statt in den Source zu gucken. Und haben dann.
Aber das klingt jetzt für mich, als es ist verständlich, weil man dann sozusagen, also beim Code musst du ja, wenn du beim Code reinguckst, musst du sozusagen live, also musst du nicht live, sondern dann musst du ja verstehen, wo der Fehler ist. Und Disassembling hört sich für mich jetzt so wie an, da kann ich dem Programm, während es läuft, zugucken.
Na, was eher daraus spricht, ist, dass die Jungs üblicherweise Spiele cracken und dann mit den Werkzeugen, die sie da haben, reinschauen und den Kopierschutz überlisten, indem sie dann da drinnen einzelne...
Das mag ja sein, aber ist es trotzdem vergleichbar mit live zugucken, während es läuft?
Nicht wirklich. Das ist eher eine statische Analyse als eine dynamische.
Okay.
Und haben dann... gefunden, dass wenn man an dieser einen Stelle dieses Byte überschreibt und dieses Programm dann wieder aufruft, dann kommt das dann nicht in diese problematischen Zustände. Mhm. Und haben dann 5 Monate untereinander diskutiert, haben sogar den Code, wo sie gedacht haben, wo der Fehler sein könnte, gegen das ChatGPT-Äquivalent von China geworfen, um sich da klären zu lassen, ist da hier in dieser Funktion vielleicht ein Fehler, und haben die ganzen Ergebnisse dort dann auch immer wieder zurück in dieses Issue kopiert, sodass man sich das live angucken konnte. Ich wusste da halt nichts von, aber nach 5 Monaten hin und her diskutieren hat sich da einer ein Herz gefasst und mir eine Mail geschrieben. Und diese Mail ist dann...
Mit einem Wort?
Nein, das war chinesisch, aber ein Wort habe ich erkannt, das ist nämlich der Name dieses Projekts. Und warum schreibt mir jemand auf Chinesisch mit dem Namen OpenTracker da drin? Also habe ich das dann erstmal gegen DeepL geworfen, um anzugucken, was die da von mir wollen. Und habe dann erst den Horror der Situation komplett begriffen und habe mich dann in dieses... GitHub-Issue begeben und dort ein bisschen mitdiskutiert, um rauszufinden, was überhaupt deren Problem ist, wie sie es hinbekommen haben.
Aber wie habt ihr denn diskutiert? Mit DeepL?
Das war sehr lustig. Ich habe mir das rauskopiert, aber da ist schon ziemlich viel Lost in Translation gewesen. So ganz verstanden immer, was er da tut, habe ich aus 2 Gründen nicht. Der eine Grund war, dass es wirklich hanebüchender Blödsinn ist, was sie konstruiert haben. Sie haben nämlich aus Angst vor, ich weiß nicht, von Urheberrechtsanwälten aus der USA, haben sie dann angefangen, diesen Tracker nicht mehr im Internet erreichbar zu machen, sondern sich mit Cloudflare da vorne noch eine weitere Verteidigungslinie zu bauen, sodass jeder jetzt zu Cloudflare geht und Cloudflare dann beim Tracker vorbeigeht. Genau, genauso wie du guckst, also für die Hörerinnen.
Aber was bringt das, wenn trotzdem jeder darauf zugreifen kann?
Man wird nicht mehr direkt abgemahnt, sondern die Briefe gehen erstmal zu Cloudflare.
Okay. Na gut.
Macht man so nicht. Mhm. Ist auch kontraproduktiv. Aber um diesen Bug zu suchen, habe ich dann gefragt, ob wir dann vielleicht mal eine Teststellung damit deren Traffic haben können. Und die haben mir dann einen kompletten 4 GB großen Speicherabzug inklusive der IP-Adressen und Ports aller ihrer Nutzerinnen auf GitHub hochgeladen. Und hier, guck mal rein. Das war ganz praktisch, weil ich konnte das dann bei mir in eine VM laden und ich konnte dann eine virtuelle Linux-Instanz hochfahren, um mir dann mal auch anzugucken, was da drin passiert ist, an welcher Stelle da dieser...
Aber das ist, also wir reden hier von China, es ist schon ein bisschen problematisch, einen 4 GB RAM zu haben, wo die persönlichen Daten von Leuten drinstehen, oder?
Ja.
Hast du denen das dann gleich gesagt oder hast du erstmal geguckt und ihnen dann den Kopf gewaschen?
Ich habe versucht in vielen Situationen ihnen zu erklären, dass was sie da tun nicht gut ist. Mhm. Aber wie gesagt, viel Lost in Translation. Ich habe ja immer auf Englisch geantwortet und in deren Antworten wieder oder in seiner oder ihrer Antwort stellte sich raus, dass er nicht alles verstanden hat, was ich geschrieben habe. Also mussten die uns dann, er hat in Simplified Chinese geschrieben, ich dann in Simplified English, immer Hauptsatz, 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 in der Hoffnung, dass die Übersetzung dann genug...
Das heißt, also im Praktischen wäre natürlich eine Übersetzungsperson gewesen, aber die müsste dann sowohl Chinesisch als auch, na, Englisch oder Deutsch ist egal, sprechen, aber wahrscheinlich auch Ahnung vom Fach haben, damit, okay.
Das war sehr lustig, so nach, keine Ahnung, 20 Mal hin und her hatte ich dann tatsächlich auch die Stelle mit dem Bug identifiziert. Ja. Und habe gefixt und dann kam dann gleich so ein tanzendes Mädchen-Emoji.
Kurz zu dem Bug sozusagen, ja. War das so ein Ding, wo du dachtest, oh Gott, wie konnte mir das passieren? Oder unterließ sich leicht fixen? Oder war das so ein konzeptuelles, du musst es einmal alles auf links drehen?
Das war ein ziemlich leicht zu fixender Bug, der einfach auch bekloppt war, wo ein Listeniterator. Ich habe an der Stelle eine Liste und bin da durchgelaufen und habe, weil ich dann zwei Stellen brauchte, den von einer anderen Stelle kopiert, ohne zu überprüfen, ob der an der Stelle, wo er denn hinkopiert wurde, wirklich auch so korrekt benutzt wurde. Das war schon, ne, wenn man drauf guckt, einmal so typischer Hirnfurz, einmal ne, falsch gemacht, deswegen ließ er sich dann auch vergleichsweise einfach fixen. Aber bei der Gelegenheit, wenn du einmal so eine Stelle findest, dann gehst du natürlich gleich durch den ganzen anderen Code durch und guckst nochmal, ob dir sowas Ähnliches auch passiert ist. Aber nachdem ich diesen Bug gefixt habe, war dann plötzlich da drin, übrigens, ist ja ein bisschen...
Warte, stopp, du hast den Bug gefixt. Ja. Hast du den dann bei OpenTracker auch reingedingst? Also der ist jetzt auch die Pirate Bay hat jetzt sozusagen, okay. Und dann haben die das wieder neu geforkt, oder?
Ja, sie ziehen sich dann immer die einzelnen Patches wieder in ihr Projekt rein. Und dann war dieser Bug gefixt. Aber wo er mich da gerade am Apparat hatte, hat er dann in demselben Issue immer noch plötzlich angefangen, so weiter zu beschreiben, was er da betreibt und welche Probleme er da gerade hat.
Ist es eine Person oder mehrere?
Also es sind mehrere Personen, die sich da in diesem Issue unterhalten, aber eine Person, die am Ende dann mit mir dir. In dem Issue da diskutiert hat, der offensichtlich diesen Tracker da betreibt. Und dann hatte er angefangen, nachdem er mich da schon mal bei hat, ich habe ja erzählt, dass diese IPv6-Unterstützung nur so hemdsärmlich vorher reingefrickelt war und das führte bei ihm auch zu diversen Problemen, die daran lagen, dass er ja jetzt Cloudflare benutzt hat. Und während vorher ich nachgeguckt habe, kommt irgendjemand über eine IPv6-Adresse oder eine IPv4-Adresse rein, bekommt er auch die Antworten in seinem Protokoll. Das heißt, V4-Benutzer bekommen nur V4-Adressen, V6-Benutzer nur V6-Adressen. Und das ist nicht so ganz praktisch. Und es ist noch schlimmer, wenn plötzlich, weil Cloudflare ja sich mit dem Tracker verbindet, alle von nur den Cloudflare-Adressen kommen. Und damit man das da an der Stelle gar nicht mehr auseinanderpopeln kann. Also musste ich jetzt... dann mal richtige Unterstützung dafür einbauen.
Danke, Zentralchina.
Ja, ja. Und nun, wo wir da schon dabei waren, kam dann irgendwie noch ein Feature und noch ein Feature. Ich will das jetzt alles gar nicht im Detail aufdröseln, aber so nach dem 10. Feature war dann so, okay, hold your horses, ist ganz, ganz schön, dass du es benutzt und ich freue mich auch, aber das war dann plötzlich schon, sag mal, ich habe hier bei mir schon vorbereitet, Version 0.1, könntest du ja demnächst mal releasen. Und hat dann quasi für mich schon halb Projektmanagement übernommen und das war dann genau in derselben Phase, wo dieser libxz, hast du da nichts von gehört? Es gibt eine ziemlich weit benutzte Bibliothek zum Datenkomprimieren, die heißt XZ. Und der Maintainer davon ist über Phasen sehr depressiv und inaktiv gewesen.
Ach, und
wurde dann auch von Menschen auf der einen Seite vorangetrieben, die gemeint haben, hier machen wir noch, machen wir noch, machen wir noch. Und auf der anderen Seite jemand, der dann ganz plötzlich auch sehr hilfreich aufgepoppt ist, um zu sagen, ja, ich helfe total gerne hier an der Stelle ein bisschen Code fixen, da ein bisschen Code fixen. Und die kamen dann auch aus dem chinesischen Raum und haben dann auch angefangen, sich dort reinzudrängen und über ein paar ziemlich ausgeklügelte Attacken dort Code reinzuschmuggeln in diese Bibliothek, die man nicht so richtig gut erkennen kann und haben dann...
Die Bibliothek wurde überall, das ist sozusagen so eine Supply Chain Attack, also, ja. Also diese Bibliothek wird in ganz, ganz, ganz vielen Projekten benutzt und die ist doch dann rausgekommen, weil irgendein Typ irgendeinen Login ausprobiert hat und so, wait a minute, wieso dauert das eine halbe Sekunde? Yeah. Das ist viel zu lang. Genau, aber der Hintergrund war, ich dachte die ganze Zeit so, die Geschichte kommt mir so bekannt vor, was erzählt mir Erdgeister? Das Ding war also sagen, das ist anscheinend, und dann ist so eine, sind es State Actors, also staatliche Stellen, so man weiß es nicht genau, aber das hat wiederum auch an ganz früher erinnert, wo die NSA mal versucht hat, Krypto-Algorithmen zu unterlaufen. Aber das war so, also jemand gibt sich sehr viel Mühe bei einem Open-Source-Projekt, einen Typen sozusagen, also wirklich, das ging ja über Jahre, ne? So zwei, drei Jahre, ja. so, also quasi zu groomen, mehr oder weniger mit seiner Zugänglichkeit und Hilfsbereitschaft, um dann eine Backdoor da rein zu tun, die dann wiederum bei allen Projekten funktioniert, die dieses Ding, diesen Baustein sozusagen benutzen. Und bist du jetzt sozusagen beim chinesischen Geheimdienst angestellt oder hat sich das noch als herale Person oder bist du jetzt so, so genau weiß ich jetzt eigentlich auch nicht, was da gerade passiert?
So genau weiß ich auch nicht, was da jetzt passiert, aber ich habe mir auch schon angeguckt, dass das, was die Person da wollte, auch alles ziemlich Sinn gemacht hat. Ich habe dann am Ende auch mich hingesetzt und habe dann meine Dokumentation angepasst an alle Dinge, die ich dort jetzt in den letzten...
Hat das mal jemand geauditet, was du da geschrieben hast?
Ja, ich habe es dann auch noch zum Audit gegeben und habe aber auch dann... Zu solchen Projekten gibt es ja üblicherweise diese ziemlich... kleinen und schlank gehaltenen Dokumentationsfiles namens Man-Pages, sowie Manual-Pages, die auch in einem archaischen Format beschrieben werden. Das heißt, da drücke ich mich ja...
Das ist nicht ganz auf den Stein gemeißelt, aber fast.
Das ist quasi schon zu Zeiten, als Computer gerade so Drucker ansteuern konnten, musste man ja beschreiben, an welcher Stelle auf dem... Das ist ein Vorläufer von LaTeX. Oder...
Ja. Du hast jetzt ein arkanes Konzept mit einem anderen arkanen Konzept erklärt.
Ich gucke, wann es bei dir klingelt, aber was du schon mal gesehen hast. Also,
ich weiß, was LaTeX ist, aber ich glaube, das ist sozusagen, das sagt wahrscheinlich am ehesten, ich bin ein alter Mann, der irgendwann mal was mit Informatik zu tun hat, aber ich glaube,
genau.
Aber es ist halt einfach eine Art und Weise, Dokumente zu beschreiben, die aus einer Zeit kommt, als Computerbildschirme im Prinzip noch Schreibmaschinen-Emulationen waren.
Ja. Also es ist auch nicht vergnügungssteuerpflichtig, dieses Format da irgendwie händisch zu schreiben.
Nicht.
Auf jeden Fall habe ich mich dann hingesetzt und gesagt, so warum mache ich den Kram eigentlich zu Fuß? Weil das ist eine von den ernsthaft wenigen Anwendungen, in denen einen diese modernen Machine Learning Ansätze Arbeit abnehmen können. Mhm. Und dann habe ich mir auch so einen Prompt geklaut von einer Person, deren Blogpost ich gerade gelesen hatte, wofür sie LLMs benutzt und habe dann einfach meine Manpage genommen und gesagt, so liebes ChatGPT, wie siehst du da irgendwelche stilistischen, grammatikalischen oder syntaktischen Fehler da drinne? Aber veränder mir es nicht, sondern sage nur, was du tun würdest und zack kam eine Antwort raus und ich so, oh, das ist ja praktisch und wie sehen das Fall danach aus und das konnte ich dann nehmen, copy-pasten und hatte dann plötzlich eine funktionierende Manpage, die auch noch stilistisch ganz gut war. Das war so einer von den Aha-Momenten von, ja, doch eine Anwendung jenseits von, mach mir eine sechsfingerige Person, die Flöte spielt oder so.
Ha. Auch das geht, aber ja, verstehe.
Ja, ich habe dann ich weiß nicht, ob du dieses Problem kennst, dass du mit einer Person interagierst und du möchtest plötzlich über diese Person reden und dir fällt dann auf, ich habe keine Ahnung, wie die heißt. und da schreibt er halt mit zwei chinesischen Schriftzeichen. Ja, ja okay. Das habe ich dann auch mal versucht, in jetzt nicht Übersetzungsengine, aber mir mal vorlesen zu lassen, bis dann rausgekommen ist, dass es auch nur ein Nickname ist. Mhm. Also wahrscheinlich und die nicht so heißt und ich dabei nach dem ersten Mal reinhören auch schon wieder sofort vergessen habe, wie man es ausspricht, sodass ich über diese Person nicht mal qualifiziere.
Aber du hast keine chinesisch sprechende Person in deinem Umfeld, die da mal helfen könnten?
Nicht wirklich, nein.
Okay, verstehe. Interesting. So, und das ist so aber jetzt der Stand. Also Open Tracker hat jetzt nach Jahren mal wieder ein Update bekommen und es gibt eine funktionierende Manpage und Leute in China tauschen hinter der Firewall Anime.
Ja.
Ich frage mich die ganze Zeit, ob das dann doch noch sowas wird. Du hast jetzt geholfen, dass diese Anime-File-Sharing-Community total überwacht wird. Aber ich meine, die hatten das 4 GB große File ja vorher schon, aber man weiß es nicht so genau. Aber crazy Geschichte.
Naja, es gibt noch viele, viele Details, weil am Ende hosten, werden diese Tracker in 4 verschiedenen Rechenzentren, da eins davon bei Hetzner gehostet.
Außerhalb der Firewall?
Ja, das ist noch der absurde Teil, dass sie einmal Cloudflare benutzen und dann den Traffic dort zu im Ausland stehenden Trackern auch umleiten. So dass ich noch nicht ganz genau weiß, welche Magie Cloudflare da betreibt, um das da hin und her zu schleusen, aber es scheint irgendwie zu funktionieren. Das ist noch so eins von diesen Nischenproblemen, wo er gemeint hat, dass ja, ich habe jetzt hier so viele, die auf diesem Tracker sich announced haben. Das ist plötzlich so viel Speicher und ich muss irgendwie nach diesen Server muss ich mieten, nach bestimmten Kriterien, ne, wie viel Plattenplatz ich bekomme, wie viel Traffic ich bekomme und wie viel Speicher ich habe. Mhm. So, kannst du es nicht effizienter machen? Musste ich dann auch antworten, nee, wenn da irgendwie IP-Adressen gespeichert werden und ein Port, dann ist die Mindestanzahl von Speicher, die du dafür brauchst, ja halt sowas wie, lass es 4 Byte für eine IPv4-Adresse sein und 16 Byte für eine V6-Adresse. Mhm. Das kriegt man nicht mehr viel kleiner. Und dann hat er gesagt, okay, dieser Bug wird wahrscheinlich gelöst mit irgendwie mehr Kreditkarte hinhalten.
Okay, aber das muss ja dann auch irgendeiner bezahlen.
Ja, frag mich nicht.
Wild. Wann fährst du nach China?
Weiß nicht. Will man da hin?
Wahrscheinlich genauso wenig wie in die USA.
Ja. Warst du mal da?
Nee.
Also weder in China noch in den USA?
Und ich weiß gar nicht, das Interessante, also jetzt völliges Sidetracking, aber ne, und bevor jetzt irgendjemand kommt, ich will jetzt nicht das chinesische System mit dem US-System vergleichen. Aber die interessante Frage dahinter steckt, ist ja, würdest du eher in ein Land, das ist so eine Partyfrage, würdest du eher in ein Land fahren, wo jeder Dödel eine Schusswaffe hat oder in ein Land, wo ein repressives Regime regiert?
Okay.
Jetzt und auch schon Leute wegkommen.
Über so. Die USA gesprochen, aber was?
Nee. Was sagst du?
Ja, ich bin in der DDR groß geworden. Worauf willst du hinaus?
Also nach Russland würde ich zum Beispiel gerade gar nicht fahren. Mhm. Weil ich glaube, da kannst du wirklich einfach von der Straße verschwinden.
Ja, die sind faktisch gerade im Krieg mit einem anderen Land. Deswegen
mal davon abgesehen, ja.
Dann hatte ich tatsächlich aber auch Freunde, die gerade, na gut, das Freunde ist ein bisschen viel gesagt, aber da ist gerade erst wieder in Australien jemand auf freien Fuß gekommen, der in den letzten 16 Jahren, und die 13 waren es glaube ich, mit der US-amerikanischen Justiz zu tun hatte. So richtig ganz doll fröhlich ist es da ja auch alles nicht.
Also ja, aber... Ich glaube, es ist schon noch ein Unterschied, wenn du einen High-Profile, bei dir weiß ich gar nicht sozusagen, was du noch alles für Dinge getrieben hast in deinem Leben, aber ich würde mich ja als kleines Licht bezeichnen. Und das ist ja die Frage, wo du als kleines Licht sozusagen eher wegkommst oder erschossen wirst, weil jeder auf der Straße eine Kanone hat.
Oh, das Gespräch nimmt jetzt plötzlich echt interessante Wendungen.
Ja, naja. Also ich finde es gerade einen tatsächlich interessanten Gedanken, der natürlich auch so eine White Privilege Position herkommt. Ich würde mich tatsächlich, glaube ich, bei einer China-Reise sicherer fühlen. Also wohl wissend, dass in dem Land schlimme Dinge passieren, aber für mich persönlich, ja, würde ich mich in der China-Reise als Tourist, glaube ich, safer fühlen als in den USA. Ich finde das total spannend.
Ja, aber auch die USA ist jetzt kein Monolith. Das ist ja je nachdem, wo du hinkommst.
Aber die Waffengesetze sind überall dieselbe.
Ja, aber der Umgang mit Waffen ist in unterschiedlichen Regionen der USA auch ein ganz anderer. Also das Mindset gegenüber Knarren ist ja in einigen vielleicht südlicheren Staaten, wie jeder rennt damit rum und ballert fröhlich durch die Gegend, und in anderen Regionen ist es eher verpönt, auch wenn es theoretisch legal ist.
Nee, genau, aber es kann halt jeder. Es ist halt nicht illegal, das ist ja der wichtige Punkt.
Ja. Aber weißt, in der Schweiz sind die Waffengesetze ähnlich wie in den USA und die Leute knallen sich da irgendwie nicht regelmäßig ab. Das ist schon auch ein Mindset-Ding von der Region, wo du da hinkommst.
Warst du schon in den USA?
Faktisch nicht, also nur in San Francisco. Das ist nicht wirklich repräsentativ für dieses Land. Das ist einmal. Da wurde ich tatsächlich auch, lustigerweise, schließt sich der Kreis, da wurde ich eingeladen von dem ursprünglichen Erfinder von BitTorrent, um den an einer Konferenz teilzuhaben, wo die Weiterentwicklung von BitTorrent diskutiert und besprochen wurde. Der hat mich dann quasi eingeflogen.
Hm. Not bad.
Ja, war wirklich interessant, aber es war wie kurz vor einer Weltreise, wo ich dann erst nach Westen geflogen bin, um dann quasi 2 Monate lang einfach immer nur noch nach Osten zu fliegen, und irgendwann hat dann mein Biorhythmus aufgegeben, weil das ist falsch rum, das macht einfach nicht.
Du hast jetzt immer noch Jetlag.
Ich habe jetzt immer noch Jetlag.
Ja, verstehe. Was machen wir jetzt damit? Das ist wild. Es ist aber gleichzeitig wild, aber auch sehr antiklimaktisch am Ende.
Am Ende vom was?
Naja, von der Geschichte. Das ist halt jetzt so ein Dude, der jetzt Anime tauscht. Oder in der Dudette.
Na, wir werden mal für die allgemeine Belustigung der Zuhörerinnen den Link in dieses Issue natürlich noch in die Shownotes tun.
Okay.
Da könnt ihr ja dann hinterherklicken, an welcher Stelle ihr vielleicht.
Vor allen Dingen, wenn jemand chinesisch sprechend ist. Ne? Vielleicht könnt ihr mal die Unterhaltung sozusagen übersetzen zur allgemeinen Belustigung für alle.
Ja, vielleicht in einer szenischen Lesung nochmal.
Ja, sehr gerne, sehr gerne. Können wir vielleicht zum nächsten Kongress dann einreichen. Ja, achso, was ich noch sagen wollte, übrigens, ich habe eine Hörerin getroffen.
Nein.
Liebe Grüße an Creon, die gesagt hat, wir haben ja irgendwie vor 300.000 Jahren Postkarten angefragt von den Hörern. Und anscheinend haben wir da T-Shirts oder ein T-Shirt versprochen.
Oho.
Und Creon meinte, wo ist denn mein T-Shirt? Weil sie sagte, sie wäre ja wohl wahrscheinlich die Einzige gewesen, die eine Postkarte geschrieben hat. Und muss sie dann sagen, nein, weil wir haben, glaube ich, schon ein paar bekommen. Das ist allerdings jetzt schon wieder 1000 Jahre her. Weiß jetzt gar nicht, was man damit macht.
Nein.
Hast du noch ein altes T-Shirt irgendwo?
Ich habe sogar noch eine Vorlage für ein Ohm-T-Shirt.
Eine Vorlage für ein Ohm-T-Shirt?
Ja, ich glaube, nach der zweiten oder dritten Sendung gemacht.
The fuck?
Könnte ich einfach mal.
Aber haben wir denn ein Logo? Oder was ist da drauf?
Ein Retronym. Ja. Natürlich heißt die Sendung eigentlich immer Oben hat's Marder.
Ja, natürlich. Okay, das steht auf dem T-Shirt und dann, okay. Ich bin überrascht. Es wäre der erste Podcast, wo es Merch gibt. Also nee, es stimmt nicht. Es gab ab und zu schon Aufkleber. Also Rechtsbelehrung und Weisheit hatte Aufkleber, glaube ich. Aber so richtigen Merch gab es noch nicht.
Ne, kann man ja inzwischen auch schnell produzieren. Das letzte Hoch bei einer von den...
Ja, aber ich habe mich immer davor gescheut.
Warum? Ja, du weißt ja, dass ich...
Panische Angst vorm Finanzamt.
Okay, aber wenn man es verschenkt, dann...
Ja, klar, sure. Ich glaube, von der Weisheit haben wir tatsächlich uns selber mal Tassen gemacht.
Wollen wir denn in dieses Kaninchenloch mit einsteigen? Weil ich habe ja mit dem Merch von diesen Großveranstaltungen ziemlich viel zu tun.
Du hast ja Ahnung.
Ja. Na, vor allem hatte ich auch echt einige Nächte echt schlecht geschlafen. Wir machen ja dieses, auf den Kongressen und auf den Camps machen wir die Merch-Produktion insofern selbst, als dass wir das nicht an sowas wie Ticket-Toaster abgeben oder anderen, die dann mit den Einkauf und die Plauzenkurven und Dinge für uns machen, sondern dass wir uns selber hinsetzen, mit der Druckerei reden, dass wir selber Kalkulationen machen, dass wir selber ausbaldowern, zu welchen Preisen wir es abgeben können. Ich habe da irgendwie auch noch mit den Freunden aus dem Fashion Operations Center, die das auf den Kongressen rausgeben, einen längeren Blogpost gemacht, um zu erklären, welche Sachzwänge üblicherweise auf uns eintrommeln. Aber im letzten Jahr während des Camps und zum Kongress war dann Corona-bedingt nach so einer längeren Pause war ich plötzlich so der Einzige, der am Ende übergeblieben ist, noch diese Kalkulationen machen. Und plötzlich musste ich zum T-Shirt-Drucker gehen und sagen, hier ein Auftrag über 127.000 Euro, möchtest du mal bitte produzieren? Und zum Kongress dann so 160.000 Euro. Und dann hoffst du, da sitzt du echt nochmal zwei Tage mit einem spitzen Bleistift. Und natürlich habe ich für die Camp-Kalkulation Brutto und Netto verwechselt. Natürlich war dann die Marge für einige von den übergroßen T-Shirts war negativ. Das heißt, wir haben dort für die 5XL, 6XL haben wir noch einen Euro draufgezahlt.
Mhm. Wow. Also ich prophezeie mal, so groß wäre das für oben wahrscheinlich nicht.
Nein.
Okay.
Aber falls du irgendwie noch mal was Aufregendes fürs nächste Jahr brauchst, können wir uns gerne zusammen hinsetzen.
Ich weiß nicht. Ich bin mir nicht sicher, ob mir das nicht vielleicht ein bisschen zu aufregend ist. Also mit sechsstelligen Beträgen rumhantieren.
Nee, da willst du keine Fehler machen. Da willst du nicht derjenige sein, der...
Ja. Nee.
Wo dann am Ende alle drauf gucken.
The pressure. Nee, lieber nicht.
Na, der Freundin... die schon ziemlich lange in der Kongressorganisation dabei ist, hat irgendwie auch zum, ich glaube, es war der 20. Kongress oder der 20. C3 oder 19, irgendwas, was im BCC gerade stattgefunden hat, da hat sie nochmal die Rechnung rausgeholt. Das waren sowas wie dann 20.000 Euro hier, 20.000, wir sind dann irgendwie knapp der Merch, irgendwie 5.000 Euro im Einkauf. Und das ist so ungefähr die Größenordnung, wo ich damals mich auch freiwilliger gemeldet hatte.
Ich wollte gerade sagen, ja.
Aber ne, diese Skaleneffekte machen dann, dass es langsam unhandlich wird.
Mhm. Oh mein Gott.
Ja. Also ne, die zwei Shirts für oben. Also vielleicht tritt das jetzt nochmal eine Welle an Postkarten los.
Genau. Du meinst, wir machen das jetzt so einen Gag, wir sagen, also wer die nächste Postkarte schreibt, also die nächste Postkarte, die als erstes bei mir im Briefkasten landet, bekommt wirklich einen Shirt.
Ja.
Ist das, was wir sagen?
Erstens sagen wir das und zweitens, dass ja Creon aufgefallen ist.
Ja. Du meinst, Persistenz bekommt ein Shirt. Also Creon schreibt die T-Shirt-Größe und die Person, die uns als nächstes eine Postkarte schreibt, schreibt auch die T-Shirt-Größe. Kann man einzelne T-Shirts produzieren?
Ja.
Okay, gut. Gut. Soll man da schon so einen Anbieter sagen? Weil das fällt ja auch in verschiedenen Anbietern größenmäßig aus oder... L eigentlich überall. Ich habe keine Ahnung von so einem Merch-Kram. Siehst du, deswegen habe ich nie damit angefangen.
Na, also wenn wir es zum Siebdrucker brächten, dann würde ich wahrscheinlich so ein Stanley und Stella Shirt nehmen und da sind ja
die... Was für ein Ding?
Das ist eine Firma, die...
Wie heißt sie?
Stanley und Stella.
Stanley und Stella,
und die sind üblicherweise sehr gute, auch Bio-Qualität, so kein Scheiß, irgendwie hält auch eine Weile. Mhm. Das ist eins von den Dingen, die du musst berücksichtigen, dass die Nerds, die sich auf diesen Kongressen Merch kaufen, die tragen das 25 Jahre auf.
Ja, ja, ja.
Und das muss dann auch halten. Und da
warte mal, wir kaufen also dann zwei Bio-Shirts und lassen die beim Siebdrucker bedrucken? Das kostet doch alles Geld.
Nee, das können wir uns nicht leisten, weil der Siebdrucker musst du zuerst dieses Sieb belichten, auf den gedruckt wird, und da ist allein das Sieb einfach so teuer, das geht
okay,
nicht.
Okay, was machen wir also?
Zu einem On-Demand-Drucker gehen. Und
genau, und welchem?
Ich würde dann denen danach suchen, dass die dieses Shirt in der guten Qualität im Angebot haben.
Okay, also dann müsst ihr einfach eine Verdachtsgröße schreiben. Nehmt vielleicht lieber eine zu groß,
ich glaub,
weil man weiß ja nicht.
Die Größentabelle vom Kongress und Camp-Merch, die taugt dann schon.
Okay, gut. Also dann, ihr habt Hausaufgaben, liebe Leute. Sehr seltsam. Ich hab nichts zu berichten übrigens.
Warum nicht?
Ich weiß nicht, ich habe gerade überhaupt gar keine Lust auf die Welt. Also ne, wir nehmen das auf am 27. Juni, es war gefühlt gerade Europawahl, es ist sehr heiß. Ich habe eine Mischung aus zu wenig Arbeit und zu viel keinen Bock auf Arbeit.
Und draußen rennen gerade lauter Leute rum, die Sportsball cosplayen.
Ich habe in meinem nächsten Umfeld begeistern sich Herzensmenschen für Fußball. Und ich weiß, dass man Fußballfan sein kann, ohne bedenklich zu sein. Aber es gibt halt irgendwie dass die UEFA gerade, also auf deutsche Kosten Milliardengewinne macht, das stinkt mir schon. Und der Zusammenhang zwischen EMs, WMs und des Erstarken von Nationalismus ist einfach hinreichend bewiesen. Also sowohl als psychologisches als auch aus politischen, also als psychologischer Effekt, als auch irgendwie so in der politischen Langzeitbetrachtung. Das macht mir alles mega schlechte Laune. Und ich kann es aber nicht einfach hassen, weil, ne, Herzensmenschen mögen Fußball. Was, also es ist, und das, also es macht eine, also meine Dissonanzreduktionskräfte sind noch nie auf eine höhere Probe gestellt worden, weil das ist ja was total Fröhliches, wenn sich Leute für was begeistern können. Aber, so, ne, also in der Welt, und ich bin gerade so in einer großen Lustlosigkeit und deswegen, am liebsten würde ich die ganze Zeit Warcry spielen, aber das ist dann wahrscheinlich selbst für diesen Podcast zu Nische.
Was ist das?
Kennst du Warhammer?
Oh, das sind diese kleinen teuren Figuren?
Das sind die kleinen teuren Figuren. Was auch wieder geil ist, ne, weil wenn du damit anfängst, dann auch gleich diese Firma Games Workshop, die also hat die Figuren noch kleiner, noch billiger, aber noch teurer gemacht, über die Jahrzehnte jetzt sozusagen. Genau, und das ist ja mega aufwendig. Es gibt aber so ein kleines Spielsystem, wo du nicht halt irgendwie 300 Figuren brauchst, sondern nur 8 oder 12 oder so. Und das ist so eine Mischung aus sehr komplexes Brettspiel, sehr einfaches Tabletop-Game.
Und das spielst du dann mit Leuten oder mit dir selber?
Nee, mit Leuten. Genau. Und außerdem würde ich gerne heute in den Urlaub fahren, nicht erst in Wochen. Ich bin unleidlich und unwirsch.
Mach dir ein Fußbad.
Ich weiß nicht, ob das hilft.
Klar, so ein erfrischendes. Wie kommen wir jetzt? Wir haben heute genau unser Alter noch nicht angesprochen.
Nee, das muss auch nicht. Nee, das macht auch nicht Schiss. Ich würde eher sagen, wir verabschieden uns an dieser Stelle.
Oh, schönes Ende.
Nächstes Mal.
Nehmt euch ein Fußbad und verschlüsselt immer eure Backups. Was? Das war dein Spruch. Du bist.
Das ist doch hier nicht das Chaosradio.
Du.
Steady Kohle.